ARD.
Man muss auch sagen, die erste Haft war wegen. Ich habe früher einfach einen Schuss gehabt. Ich habe gedacht, ich bin der größte Gangleader, den es gibt, ja. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wenigstens eines meiner Elternteile gesagt hätte, komm, dann nehme ich den Jungen zu mir. Wäre dieser Grund nicht da, dann weiß ich auch nicht, ob ich sie jemals abnehmen würde. Aber.
Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast ist 5 Fuß unter Wasser geboren und kam vom Kellerloch bis an die frische Luft. Doch wollte schon immer jemand anders sein, denn er hat von 7 Leben 6 schon an die Wand gefahren und hatte eine Schwäche für fast alle Drogen. Jetzt singt er für Menschen, deren Herz weh tut, durch 2 kleine Fenster zum Licht, denn er nutzt seine 2. Chance und ist am Ende einer von euch. 1986 ist bei uns. Hallo!
Vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Hallo, ich grüße dich.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurzer Reminder, jeden Donnerstag gibt's einen neuen Talk bei Deutsche Medial in der ARD Audiothek App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Beziehungsweise wir sind bei dir tatsächlich, weil wir dich jetzt besucht haben auf Tour.
Genau.
Das ist jetzt einer deiner ersten Tourstops und in der Einer von euch Tour. Gleichnamiges Album ist auch in der Mache. Der Mann mit der Maske mit einer bewegten Vergangenheit, Drogen, Kriminalität, Gefängnis, Reue, Einsamkeit, aber auch mit einem riesigen Herz, wenn es um die Menschen geht, die er liebt.
Ihr wisst, wie jeden von euch will ich sterben und niemals kommt Verrat oder auch Geld nur zwischen uns. Ja, wir waren Schmutz und jetzt sind wir wer. Ich lieb euch so, als ob wir Brüder wären. Das Ziel raus und alle Freunde, muss keinen Namen nennen. Ihr wisst, wen ich mein, ihr bringt die Nacht hier zum Leuchten.
Das war Freunde. Die
ganz genau.
Aktuelle Single, featuring Summer Jam,
genau.
By the way. Und da wird auch gleich deutlich, obwohl du mehr oder weniger im Deutschpop zu Hause bist, genießt du ein sehr hohes Ansehen bei den kredibilen Straßenjungs. Das hat seine Gründe, warum das so ist, aber wer du vor allem auch eigentlich bist, weil es gibt noch nicht so viel über dich. So ein bisschen Mysterium, durch deine Texte lässt du so ein bisschen hier und da einen Blick reinwerfen, aber das klären wir bestenfalls alles heute. Und du bringst dein 2. Album raus jetzt.
Genau.
Einer von euch heißt es. Das war ja auch die erste Single, mit der du damals 2021 mehr oder weniger so den Startschuss eingeläutet hast. So heißt es auch deine Tour. Warum den Titel quasi nochmal jetzt fürs 2. Album und die Tour?
Naja, ich denke, das rundet das Ganze ab, ja. Also wir hatten, eigentlich hätte das 1. Album schon so heißen müssen, aber das 1. Album war so zum Ankommen in die Menge, ja, bei den Menschen. Und jetzt, wo wir so stark gewachsen sind und es so viele von uns gibt jetzt mittlerweile, ja, was mein Herz sehr berührt und sehr glücklich macht, habe ich mir gedacht, ja, das ist die Tour von einem von euch, ja, von einem von euch, den ihr mit viel Liebe und viel Zuspruch habt etwas emporgehoben, ja, und dem ihr so ein großes Geschenk gemacht habt. Und von daher, ja, war das für mich klar, dass die Tour einer von euch Tour heißen muss, da es für die Menschen ist.
Man weiß ja kaum was über dich. Du warst
so.
Irgendwie auf einmal, gut so, auf einmal war er da, dieser Typ quasi mit den Covers da bei Insta und TikTok, genau. Mit der Maske, ja. So, aber auch ein gewisses Street Credibility, der war auch irgendwie ein bisschen da, man hat gemerkt, okay, da ist so, Vergangenheit ist schon da, ist nicht der klassische Popkünstler, den wir so kennen, aber diese Stimme trifft einen direkt ins Herz. Wer bist du? Wo kommst du eigentlich her?
Was machst du? Naja, wer ich bin und wo ich herkomme, das wird vielleicht irgendwann gelüftet. Ich komme, wie mein erster Song schon sagt, ich komme direkt aus und von den Menschen, ja. Nenne es Straße, ja, nenne es Unterschicht, nenne es wie du immer möchtest, ja. Ich komme von den Jungs und Mädels, die glauben, vergessen worden zu sein. Und die es vielleicht nicht ganz so gut von Anfang an in ihrem Leben getroffen haben, durch zerrüttete Familienverhältnisse oder durch fehlendes Geld bei den Eltern oder ja, so, das alles kenne ich und genau daher komme ich.
Okay. Wir versuchen ja natürlich ein bisschen auch die Person hinter dem Künstler zu beleuchten, auch wenn natürlich in deiner Persona sehr viel daran gelegen ist, das nicht nach außen zu machen. Aber ich habe schon mit so einer Antwort gerechnet, deswegen wir tasten uns ran. Wie fing es denn an mit der Musik quasi? Weil die Quellen, die ich gefunden habe, jetzt auch in der Vorbereitung, ich habe natürlich ganz viel deine Songs angehört, ich durfte auch schon ein aktuelles Album hören, aber auch in den Sachen, die es bislang gibt, war immer die Rede davon, dass du eigentlich kaum Musik gehört hast selber.
Genau.
Ja, aber wie fing es denn an?
Also in einem Heim, in dem ich groß geworden bin, hat das Jugendamt irgendwann kam und auf uns zu und hatte gefragt, ob wir Instrumente lernen möchten. Ja, und da gab es so eine Aktion irgendwie. Und da habe ich mich für Keyboard entschieden. Und das waren so meine ersten Anfänge mit 8 oder 9 Jahren. Ja. Und aber darüber hinaus, es hat sich dann irgendwann verloren, so mit dem typischen Alter, ja, 12, 13, wenn es dann oder vielleicht sogar ein bisschen früher, als es dann für mich auf die Gasse ging und das alles ein bisschen komplizierter und härter wurde. Genau, hat sich das so ein bisschen verloren. Und dann habe ich ja erzählt, mit 14 bin ich dann weggelaufen quasi. Und war seither dann auf eigenen Füßen mehr oder weniger gestanden, klar, mit Freunden immer und geguckt, dass man zusammenhält und irgendwie irgendwas macht, um sich über Wasser zu halten, ja, und das irgendwie stemmen kann, und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. So waren die Beginne.
Ich verstehe. Ja. Bleiben wir kurz beim Musikthema, weil wir kommen ja gleich später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gab dann nochmal, als du warst 2-mal in Haft, da kommen wir jetzt auch nochmal zu, da gab es dann auch nochmal eine Situation, beziehungsweise so ein Momentum, wo du quasi auch Eigentexte angefangen hast zu schreiben. Da kommen wir, wie gesagt, später zu. Was ist passiert, bis du dein erstes Cover quasi auf Insta und TikTok rausgehauen hast? Also wir sind jetzt in der Zeit, wo du schon das 2. Mal jetzt draußen warst, würde ich das behaupten, und dann irgendwo den Schluss gefasst hast, okay, Musik wird so mein Weg. Die 2. Chance, die ich jetzt ergreifen kann, wird dieser Weg sein. Aber es braucht ja ein Momentum von, ich bin jetzt frisch entlassen, zu, ich mache einen viralen Hit auf TikTok. Und vor allem auch die Kontakte, die du hast. Ja, weil der 2. Song war direkt mit Bozza. Und da ist relativ viel schnell passiert. Und auch dein Team, was um dich rum ist, das ist ein relativ professionelles. So, da habe ich auch mal reingeguckt. Das sind jetzt nicht Leute, die jetzt auch, sag ich mal, in einem Umfeld privat waren und Mucke gemacht haben. Vielleicht hat es sich irgendwie ergeben. Aber da ist ja was passiert. Was ist da passiert?
Naja, also erstmal war das eine Entscheidung, die ich in Haft getroffen habe. Ja. Nur noch muss ich also mich einmal in meinem Leben auf die Musik zu konzentrieren. Und auch eine Entscheidung, die die Mutter meines Kindes quasi mitgetroffen hat oder mich dazu bewegt hat. Denn sie hat gesagt, wenn ich weiter so mache, dann ist der Drops gelutscht, sozusagen, ja. Und als ich dann draußen war, habe ich nichts anderes gemacht. 8, 9 Jahre, außer mich in einem Kämmerlein versteckt. Und man sieht es noch in TikTok, das war mein Schlaf- und Arbeitsbereich quasi. Ja, es war auch, ich habe sie liebevoll meine kleine Working-Zelle genannt, ja, weil sie nicht größer war als eine Zelle, als eine Schlauchzelle. Aber ja, ich habe einfach jeden Tag geübt, jeden Tag versucht zu schreiben. Ich wusste nicht richtig, wie es geht. Ich habe in Haft geschrieben, ich habe für die Mitgefangenen dort gesungen und habe auf der Klampfe oder auf dem Klavier durfte ich immer 2-3 Mal die Woche hoch und dafür habe ich dann sonntags in der Kirche gespielt. Es war so ein Deal, den ich mit dem Anstaltspfarrer hatte.
Wie ist der Deal gekommen? Kurz da reingekrätscht quasi.
Ah, der Deal ist gekommen. Ich habe so einen Antrag geschrieben und habe gefragt, ob der Pfarrer mal zu mir kommen kann. Und er kam dann und meinte, ja, was ich von ihm wolle. Habe ich gefragt, hast du irgendwie ein Klavier, irgendwie irgendwo, wo ich 1-2 Stunden in der Woche vielleicht dran könnte, um einfach ein bisschen was von der Seele zu lassen. Er sagt, das sei absolut ungewöhnlich und das geht nicht, weil er müsste ja dann auf mich aufpassen, aber ja, er hat jetzt 1/2 Stunde Zeit, ich könne jetzt, es war so ein Ding und er hat selber geglaubt, so, ah, was will denn der von mir, was jetzt kommt der Nächste, der irgendwas von mir will, ja, so, genau, absolut. Und dann hat er mich in der Kirche, im Gefängnis gibt's eine richtig große Kirche tatsächlich. Und da hat er mich dann eingeschlossen und ist seiner Arbeit nachgegangen. Und ich habe dann da gesungen und gespielt. Und irgendwann mache ich meine Augen auf und dann steht er da neben mir und ist völlig verblüfft davon, dass ich auch dazu gesungen habe. Und dann hat er mich angesprochen und hat gefragt, ey, schau mal, ich habe das jetzt noch nicht so oft gehört oder gesehen, sowas, ja, und würdest du vielleicht in meinem Gottesdienst spielen für die anderen Häftlinge, weil ich glaube, er hat ein kleines Problem, es waren nicht so viele Menschen, die sich im Gottesdienst versammelt haben, ja, und wenn, dann für irgendwelche kleinen Geschäftchen oder so, wie das dann halt ist. Und ja, das hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, sehr gerne. Also er hat mir noch einen Tag, ich war zuerst so ein bisschen skeptisch, weil ja, für andere in Sachen, dann bist du gleich irgendwie so, ah, der denkt, der, so, weißt du? Und dann habe ich gedacht, sagt er, ja, ich würde dir auch einen Tabak geben und dann können wir das machen mit 2-3 Mal die Woche irgendwie. Das habe ich nicht so, okay, dann hast du mich, ich habe einen Deal, ja, was soll ich machen?
Mit der besten Währung ankommst
quasi. Ja, ja, die es da gibt. Ja, ja. Und dann, ja, habe ich angefangen in der Kirche zu spielen.
Mhm. Ja. Und schon auch eigene Lieder oder mehr so die gesagt?
Genau, ich habe dann eigene Songs geschrieben und habe immer, es waren meistens Liebessongs, ja, mhm. Ich vermisse dich, Baby, und wie es halt ist, ja, wenn man Mädchen draußen hat.
Mhm.
Und er ist dann meistens so am Donnerstag, Freitag zu mir in die Zelle gekommen, hat dann die Texte abgeholt, hat die abgetippt und die lagen dann sonntags immer neben den Kirchenbüchern auf den Bänken, ja, und jeder hatte dann so einen Liedtext und konnte versuchen mitzusingen, ja, wenn er mich gekriegt hat, weil ich bin immer, wenn ich frei singe und neu getextet habe, ganz wild und singe, wie ich's fühle, da bleibt niemals dieselbe Melodie zweimal, ja.
Okay, so hast du dann angefangen quasi, dann hast du quasi in der Kirche so der Act. Der quasi.
Genau, kam dann auch relativ gut an. Relativ schnell hat sich die Kirche dann auch tatsächlich gesammelt, ja, mit anderen Inhaftierten. Und ja, war natürlich eine wunderbare Erfahrung, wenn dann die Chefs da aus den Stockwerken kommen. Oh, mein Junge, hast du gut gemacht. Ein Tränchen hier weg. Und wenn du was brauchst, und ja, und kannst mir vielleicht ein Gedicht für meine Frau schreiben, weil nächste Woche Geburtstag, ich bin nicht so gut da drin, aber du machst das super. Und vielleicht kannst du mir helfen. Und ja, das ist natürlich, da hatte ich niemals damit gerechnet, aber so ist es dann gekommen. Und deswegen war ich dann relativ schnell auch so der kleine Sänger dann im Gefängnis, ja. Und hatte eine relativ angenehme Zeit auch, muss man sagen, dadurch, ja.
Und die Sorge, die du hattest quasi, ist jetzt ein bisschen blöd quasi, das war eigentlich nicht, genau ins Gegenteil
genau
gekehrt.
Genau ins Gegenteil verkehrt. Genau, weil es tatsächlich auch jedem was gegeben hat und die Menschen das gefühlt haben da drin und es ihnen geholfen hat, ein Stück weit mal irgendwie für 10, 15 Minuten, in denen ich dann gesungen habe, abzuschalten. Und
auch was anderes war, kann ich mir vorstellen, ne? Also das kriegt man auch nicht so regelmäßig jede Woche, so ein quasi kleines Konzert in Anführungszeichen.
Ja.
Ist ja auf jeden Fall, glaube ich, auch was Neues. Okay, ich hatte dich unterbrochen, ich weiß nicht, ob du den Faden noch hast, aber...
Ne, wir waren bei den... ich habe dann angefangen zu schreiben jeden Tag und... Ich wusste aber nicht richtig, also wie man professionell Texte schreibt. Ja, meine Songs waren immer mehr wie Gedichte, mehr wie Liebesgedichte. Ja, und Marc Reis, Sprachtod, ist ein guter Freund von mir. Der hat schon in Berlin gelebt zu der Zeit. Und den habe ich gebeten, mir zu helfen. Wie macht man das gescheit? Wie auf was muss ich achten? Wie machen das die anderen? Wie ist es cool? Ja, wie ist es irgendwie, dass sich andere Menschen auch damit identifizieren können, weil ich habe immer nur von meiner Warte ausgeschrieben, von meinem Schmerz und immer nur irgendwie von dem, was ich möchte und nachdem ich Sehnsucht habe. Aber ja, es gehört ein bisschen mehr dazu, auch um Menschen zu erreichen. Und ja, hat mir da sehr viel geholfen. Wir haben da sehr viel zusammen geschrieben in den ersten Jahren und ja, dann sind wir in so ein 50-Euro-Hostel gegangen und Matratzen auf dem Boden irgendwie, weil die Betten nicht gepasst haben. Und haben da einfach geschrieben, am Wochenende rausgefahren irgendwo hin und haben geschaut, dass wir weiterkommen mit dem, was ich vorhab.
Mhm. Dann kam die erste Single, wir springen ein bisschen jetzt quasi, einer von euch.
Mhm.
War die erste Single, nachdem du Covers auf Insta und TikTok gemacht hast, die auch sehr gut ankam, auch schon da schon sehr viele positive Resonanz war. Aber das war natürlich auch schon geplant, dass, also ne, im Vorbote zur Single. Also mit dem Gedanken, okay, da kommt jetzt ein Single, ich werde jetzt offiziell rausgehen. Es war schon gedacht, dass du die ganzen Covers als erstes machst, um dann da die Single einzuläuten, um dich schon ein bisschen bekannter zu machen.
Genau.
So, was ja super funktioniert hat, ist ja auch vollkommen legitim. Zweite Single war dann direkt mit Bozza, das war auch nicht erwartet, ihr kanntet euch nicht, aber angeschrieben, hat funktioniert, gefühlt.
Absolut.
Hat ja super funktioniert, Goldraub hieß der Song.
Ja, wir haben auch ein paar gemeinsame Freunde und so, ja, und dann ist es.
Dann ist es entstanden. Januar 22 kam dann Kopf aus, aktuell bei 69 Millionen bei einem Streamingdienst, wo ich geguckt habe quasi. Schön. Das war so das erste Ding, was auch so gepoppt ist, glaube ich, wenn man es so formulieren kann. Zumindest hattest du das auch, glaube ich, mal gesagt. Mhm. Und im Juli 22 kam dann Zweite Chance.
Ja.
Und auf dem Song, so hieß ja auch dein Debütalbum, ja, da lässt du ja schon mal so einen Blick in deine Vergangenheit zu.
Sie sagen, 1986 lag ein Kind im Bett, auf Station 13 und seine Mom war weg. Sie nahm's mit und steckten's in ein Kinderheim. Langsam wuchs der Junge in die Maske rein.
Du hast jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen und es ist natürlich auch einfach in deinen Texten sehr präsent. Einfach, und die haben dich natürlich auch zu dem gemacht, der du ja heute bist. Alles mehr oder weniger. Was sind deine ersten Erinnerungen an das Heim?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass ich so einer Frau auf den Arm gegeben worden bin und schüchterlich geweint habe.
Mhm. Muss auch sagen, weil es ist ein sensibles Thema. Deswegen, es interessiert mich nur tatsächlich. Und ich glaube auch viele da draußen, weil du einfach auch so sehr offen in deinen Texten zumindest damit umgehst. Weißt du die Gründe, warum du im Heim aufwachsen musstest mittlerweile?
Ja, die weiß ich.
Darf ich fragen, wann du die Information bekommen hast quasi?
War mit Mitte 20.
Mhm.
Ich habe eigentlich gedacht, dass keines meiner Elternteile lebt. Mhm. Ja, so damit bin ich eigentlich aufgewachsen und habe das erst sehr spät erfahren. Genau.
Du hast nämlich im hiphop.de-Interview zu deinem ersten Album, hast du nämlich gesagt, dass in Einrichtungen groß zu werden, in denen sich Menschen befinden, die abgegeben worden sind, weil man sie nicht wollte, macht einfach etwas mit einem. Und vor allem im heranwachsenden Alter. Und das ist einfach nichts Gesundes für die Seele eines Menschen. Was war das für ein Moment oder inwieweit war jetzt, als du diese Information bekommen hast, hat das was verändert bei dir oder in dir?
Ja, ein bisschen. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wenigstens eines meiner Elternteile irgendwie gesagt hätte, komm, dann nehme ich den Jungen zu mir, ja, und gesagt hätte, komm, die nehmen wir schon noch, dafür ist noch Platz. Aber ja, manchmal ist es auch einfach so. Man steckt nie in der Situation unserer Eltern drin, ja, was damals war, wie hart die Zeiten waren für beide, meine Mutter und mein Vater. Und so, es ist. Von daher, ich hab kein böses Blut, ja, und ich bin jetzt nicht so eingestellt, dass ich sage, ich hasse jemanden von beiden oder trage es ihnen nach. Ich selbst weiß, das Leben kommt mit Dingen um die Ecke, mit denen man manchmal nicht rechnet und an denen man hart zu knabbern hat. Und deshalb, ja, alles gut.
Mhm. Wie sehr begleitet dich das Thema heute noch?
Also ich sage immer, was der Bauer nicht kennt, das vermisst er nicht.
Mhm.
Ja, so. Und da ich niemals mit dem Gefühl groß geworden bin von Mutterliebe oder Vaterliebe oder irgendwie so einem engen Gefühl, kann ich auch nicht sagen, dass ich das vermisse. Mhm. Ja, so, weil ich kenne es nicht, schlichtweg. Aber ich kenne das Gefühl von mir zu meinen Töchtern. Ja, und das ist ein Gefühl, das ich nicht mehr missen will. So, das kann ich dazu sagen.
Mhm. Man hat den Eindruck bei Menschen, die sehr sich dafür einsetzen oder es auch einfach schaffen, bei Menschen, denen es nicht so gut geht, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder irgendwie es zu schaffen, da ein besseres Gefühl auszulösen, dass sie selbst oft sehr alleine sind oder es ihnen persönlich nicht so gut geht. Wie geht's dir eigentlich?
Danke der Nachfrage. Wenn ich die Frage ehrlich beantworten soll, ja, dann kann ich sagen, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Immer, ja. Ich bin jemand, der lässt sich nicht unterkriegen und jetzt sowieso gesegnet. Also jemand in meiner Position darf sich einfach nicht beschweren. Ja, das ist auch ganz klar und wichtig zu sagen. Aber ich habe, glaube ich, wie jeder andere auch, meine guten und meine schlechten Tage. Ich bin sehr schwierig groß geworden, was immer noch ab und zu immer im Hinterkopf nach vorne kommen will. Oder und ich dann versuche mal hier wieder das zurückzukicken. Ja, sag, mach mal Platz, da sind jetzt neue Dinge am Start. Ja, das brauchen wir nicht. Genau, aber wie gesagt, ich bin glücklich, wie es heute ist. Mhm.
Also das ist ja, du hast jetzt gerade gesagt, man darf nicht sich beschweren und ihm geht es dann entsprechend gut. Man muss auch, das ist ja auch anstrengend. Weißt du? Also das ist ja trotzdem anstrengend einfach. Das ist jetzt nicht sowas, was du jetzt seit 2-3 Jahren machst, sondern das ist ja schon eine gewisse Zeit, die dich begleitet. Und gerade jetzt nochmal in deiner Position stelle ich mir das sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend auch teilweise vor.
Ja, da hast du recht.
Woher nimmst du, wie lädst du deine Akkus auf?
Ich sage zu meinen Mädels immer, also besonders zu meiner Kleinen, und meine Große schreibt mir das jeden Tag. Also meiner Kleinen sage ich immer, was macht Papa zuerst? Und dann sagt sie, er liebt seine Lizzie. Ja, und dann sage ich, was machen Gewinner nicht? Dann sagt sie, sie geben nicht auf. Dann frage ich sie, wer auf meinen größten Schatz aufpasst. Dann sagt sie, Gott, sie selbst, Papa und Mama. Und mit wem das größte Glück ist auf der Welt, mit den Mutigen. Ja. Und die zweite Frage, die mir meine Tochter auch jeden Morgen schickt oder jeden Abend, je nachdem, wie sie gerade daran denkt, die Große, die ist, Gewinner geben nicht auf. Und ich werde täglich damit konfrontiert, sodass es täglich präsent in meinem Kopf ist und ich mir das auch schon immer gesagt habe, ja, gib nicht auf. Und wenn man nur einen Millimeter am Tag weiterkommt, dann ist es, oder auch wenn man mal nicht weiterkommt und einfach irgendwie liegen bleibt, ist es auch mal okay, ja. Solange man immer im Hinterkopf hat, ich muss weiter, ja. Es muss irgendwie schon weitergehen. Auch wenn ich heute mal sage, okay, lass mal 5 Grad sein, bleiben wir mal kurz liegen, ja, und lass uns regnen. Aber ja, morgen muss es dann irgendwie weiter. Und wenn es nur ein Millimeter ist und irgendwann wird ein Zentimeter daraus, irgendwann hast du den nächsten Meter gepackt und dann sind die nächsten 100 voll, dann ist der nächste Kilometer geschafft und irgendwann bist du dann schon in der Nähe von da, wo du ankommen möchtest. Und das versuche ich mir jeden Tag zu sagen, jeden Tag aufs Neue, egal wie anstrengend es ist. Und es ist, ja, von Zeit zu Zeit sehr anstrengend. Ich mache auch mein Management, von daher ist das nochmal eine Schippe, die da jeden Tag mit draufkommt. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mehr, wie lange das noch so geht. Ja, also ich schätze nicht mehr lange, weil es ist ja viel, aber ja, Gewinner geben nicht auf.
Ja, aber es ist schön, dass du ja auch 2 wundervolle Menschen hast, die dich da auch nochmal immer wieder dran erinnern. Ich glaube auch allein, das ist auch nochmal sehr, daraus kann man sehr viel Kraft schöpfen, würde ich behaupten.
Ja.
Zu dem, was du noch alles machst, dazu kommen wir auch später nochmal tatsächlich, weil da ist mir auch eine Sache aufgefallen, wo ich mich auch gefragt habe, wie lange macht er das noch so? kommen wir erstmal zu deinem neuen Song mit Summer Jam. Freunde.
Ich liebe ihn.
Da erzählst du am Anfang diese Story.
Weißt du noch damals, Zecken an die Chabos? Einer zieht sein Messer, den Fax so wie ein Mann groß. Panischer Anruf, stell mich vor euch geisteskrank. Einen von euch zu verlieren, schon immer meine größte Angst, ja.
Da kommen wir nämlich auf die andere Seite auch, die sehr prägend war für dich einfach. Wir hatten jetzt über das Heim gesprochen und dann hast du es auch, wie gesagt, ein paar durchklingen lassen. In deinen Texten sowieso hört man es raus. Die Kriminalität. So, du sprichst auch ein paar Mal in dem Zuge von Einzelhaft.
Ja.
Da kommt man ja nicht rein, weil man seine Privatsphäre will.
Nee, leider nicht.
Warum kommt jemand in Einzelhaft?
Wenn jemand nicht aussagt und noch Gefahr im Vollzug außerhalb der Anstalt herrscht, sprich Drogen noch gefunden werden wollen von den ermittelten Institutionen wie Polizei, Staatsanwaltschaft, ja, und man nichts sagt und man weiß aber, dass da viele Menschen aus der Szene mit drin hängen und man noch versucht, irgendwie die Person abzuschirmen, sodass sie nicht mit anderen Gefangenen innerhalb der Haft kommunizieren kann und die dann nach außen quasi Informationen geben können, die vereiteln, dass im Zuge der Ermittlungen weitere Erfolge erzielt werden. Ja?
Mhm. Das beantwortet ein bisschen auch meine nächste Frage, weil die Frage wäre, warum du drin gewesen warst und dich vom...
Ja, also man muss sagen, das erste Mal tatsächlich war ich auch in Einzelhaft, weil ich so kleine Kriegschaften angefangen habe, schon im Dings. Ja, so, und das war so ein bisschen wild. Ach, ich habe früher einfach einen Schuss gehabt. Ich habe gedacht, ich bin der größte Gangleader, den es gibt, ja. So, und habe mich auch so aufgeführt. Das war schlimm einfach nur. Wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir, ich hätte mich selber geklatscht, ja. So. Ja.
Haben es ein paar andere gemacht?
Wie bitte?
Haben es ein paar andere gemacht?
Ja, einige haben es versucht, ja. Ich war immer schon sehr gut, mich zu verteidigen und war immer schon sehr interessiert am Boxen und am Kampfsport, ja, machen und so. Aber natürlich, ich habe auch schon oft meine Rechnung zahlen müssen und bin oft gerade gerückt worden von den Größeren. Ich habe immer auch den Drang, irgendwie mit den Älteren zu sein, weil Gleichaltrige waren irgendwie nie auf meiner Wellenlänge quasi, ja. Und so war ich sowieso immer bei den Eltern abgehangen und habe mir da sowieso meine Ordnungsschellen regelmäßig abgeholt, ja.
Ist wieder soweit. Wir lachen jetzt drüber, weil es schon lange her ist.
Es war...
Im Nachgang, rückblickend gesehen, ist es halt zum Schmunzeln.
Ja,
in der Zeit war es, glaube ich, relativ...
War es ab und zu schmerzhaft.
Oh, nicht so witzig auf der einen oder anderen Stelle, aber hinten raus dann, glaube ich. Ja. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, dass in der zweiten Haftstrafe oder Haftzeit, dass da du in einem höheren Alter warst, wo du dir ein bisschen Gedanken gemacht hast. Du hast in einem anderen Interview auch schon mal gesagt.
Die erste Haft war wegen illegalem Waffenbesitz und weil ich jemanden gezwungen habe, wegzuziehen, der quasi eine Vaterfigur von mir geschlagen hat. Und ich bin dann da mit einer Pistole hin und habe gesagt und hab ihn zusammen, also dumm halt auch wieder, ja, so. Und genau, das war die Spitze des Eisberges, ja. Mhm. Es waren mehr Gewalttaten, die da vorgeherrscht haben. Und Körperverletzungen und Waffenbesitz und solche Dinge, die ich da als kleiner Idiot gedacht habe, machen zu müssen, ja.
Mhm.
Und die zweite Haft, wie bitte?
Man ist sich meistens auch nicht bewusst, was man da so in dem Moment alles für Straftaten begeht, ne?
Nein, so. Ich war auch anders dumm früher, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Also ich habe überhaupt gar keine Relation zu Dingen gehabt. Man muss sich vorstellen, ich bin übers Straßenfest bei uns gelaufen mit der Pistole und habe die gezogen vor den Polizisten. So, also das muss man sich mal vorstellen, ja. Da haben die mich niedergeknüppelt mal auf 2 Minuten und haben gefragt, ob ich noch mehr brauche, ja. Und dann habe ich direkt mal abgeräumt, ja, vom Feld. Also ja, weil ich gedacht habe, einfach ich kann. Also,
okay. Ich war, hier gegen mich, einfach so Ding
ja,
so.
Ja, es war, okay. ich war jenseits.
Mir gehört die Stadt und wer seid
genau,
ihr?
Genau. Das waren auch in vielen Aussagen. Die Richter haben mich gefragt, ob ich noch alle zusammen habe, ja, was ich da von mir gelassen habe. Dazu, ja, als 16-17-Jähriger da gedacht, ich wäre der Held vom Erdbeerfeld, ja. Das war schon wild und. Und schon sehr unverschämt, was ich da in dem Alter gedacht habe, wer ich da bin.
Die zweite Haftstrafe, da kam die Reue, da kam das Umdenken, da kam die mehr oder weniger hier Ansage von der Mutter meines Kindes.
Ja. Das war auch wegen Drogen dann, das zweite Mal, genau.
Mach was oder sonst ist der Drops gelutscht. Das ist jetzt kurz zusammengefasst. Mhm. So, ja. Auf dem Song Junge geht es um die Jahre 2006 bis 2013, wenn ich das zumindest aus dem Video richtig herausgelesen habe.
Ja.
So. Was ist in dieser Zeit passiert? Weil das müsste ja zwischen 20 und 27 gewesen sein, wenn deine Jahreszahl stimmt und man bei Zweite Chance das da angefangen hat zumindest.
Ja, in dieser Zeit habe ich ungefähr gedacht, so wie ich gedacht habe, ich wäre der größte Fechter von Gerechtigkeit von meinen Jungs, ja, und der größte Ciambalo in der Gegend. Habe ich dann irgendwann gedacht, ich wäre der größte Drogendealer, den es gibt, ja. Und habe gedacht, ich muss halt überall auftrumpfen, muss da Mengen irgendwie hier rüber und schieben ihm und da und der.
Das war ja schon nach deiner ersten Haftstrafe, ne?
Genau. Und dann habe ich das ein bisschen noch hochgefahren, ja, ein bisschen skaliert nach oben und dann Irgendwann ging es natürlich auch schief, ist klar. Also sowas bleibt nie auf lange Zeit. Und ja, ich bin froh, dass ich das noch geschafft habe. Und so jetzt, wenn die rauskommen, sie irgendwie bei mir halten kann und bei mir haben kann, denen auch ein bisschen was von dem guten Weg abgeben kann. Und sagen kann, Jungs, guck mal hier, machen wir ein bisschen Merch, machen wir ein bisschen Days, machen wir ein bisschen, ja, so. Wir können jetzt anders, ja. Und das ist ein großes Geschenk, das ist etwas, das mich sehr glücklich macht, der Gedanke. Ja, ich bin auch regelmäßig bei den Jungs in Haft natürlich. Ja, gerade bei meinen Jungs, die ich zu meiner Familie zähle. Oder die, da ist mir das wichtig, auch immer am Start zu sein. Und ich schicke da immer Pullis rein und T-Shirts und alles. Und alle laufen schon mit 1986 Shirts rum drin. Das ist, ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, weg von dem Gangster-Rap. Ein bisschen was fürs Herz gemacht, Jungs. Und ja.
Sehr schön. Du hattest ja auch schon immer Probleme mit Regeln.
Ja.
Von vornherein. Findest du, in unserer Gesellschaft gibt es einen Platz für Menschen, die so fühlen? Weil grundsätzlich erstmal nicht immer konform zu gehen mit das, was einem vorgegeben wird, ist ja jetzt per se jetzt, ist so ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Und grundsätzlich ist es ja auch freigeistig oder.
Ich glaube, solche Menschen formen unsere Gesellschaft. Ja, ich glaube, also hätte sich jeder früher schon an die Regeln gehalten und wäre nur in der Gruppe losgegangen, jagen und so. Und da wäre niemand irgendwie mal nach rechts gezogen und hätte gesagt, macht mal euer Ding. Ich guck mal, ob ich den Mammut da nicht drüben irgendwie, ob man ja dann lecker Fleisch haben, ja. Dann glaube ich, wären wir gar nicht weitergekommen. Und so ist es mit allem. Es sind, glaube ich, die Verrückten unter uns, die ein bisschen auch nach Aufregung, die ein bisschen nach anderen Antworten suchen, wie die meisten von uns. Die dann auf neue Wege kommen, die uns Menschen neue Möglichkeiten eröffnen. Ja? Und das ist nicht immer nur gut, weil, klar, die Neugier geht dann auch manchmal in die falsche Richtung, ja. Aber ich glaube, an und für sich ist sowas schon ganz gut und wichtig für eine Gesellschaft zu haben. Irgendwie die Verrückten unter uns, die ein bisschen anders ticken und vielleicht nicht jede Regel, nach Maß beachten, ja, und sagen, gibt's da vielleicht noch was anderes hinter diesen Regeln, das irgendwie in keiner bösen Absicht trotzdem uns weiterbringen kann und vielleicht uns auf neue Wege bringen kann, ja.
Ein weiteres Thema natürlich, was sehr präsent ist, einfach, wenn man sich mit dir beschäftigt, ist deine schöne Maske, die du seit Anbeginn trägst, aus mehreren Gründen. Ich habe verschiedene Quellen gelesen, wo verschiedene Gründe aufgezeigt wurden. Du hast in Interviews teilweise auch ein paar genannt. Es gibt einen schönen Text von deinem Label und von der professionellen Seite quasi Hintergrund, das auch so ein paar Gründe aufzählt. Warum trägst du sie?
Naja, aus den genannten Gründen.
Für alle, die nicht so viel sich mit dir beschäftigt haben, okay, wie ich schon alle Interviews durchgeguckt habe.
Es ist eine... Also zum ersten ist es Selbstschutz natürlich. Es ist ein Tool gewesen auch, um zu erklären, wer hinter der Maske steckt, ohne sagen zu müssen, was alles geschehen ist. Ja, also jemand, der so eine Banküberfallmaske trägt, der, glaube ich, also in meiner Welt kommt er nicht aus einem gesunden Elternhaus und hat eine Privatschule besucht und 500 Euro Taschengeld im Monat bekommen, sondern ich... Angenommen, die Menschen wissen dann schon, okay, er muss hier nicht auf irgendwie großen Gangster und Zambalo machen und das auch nicht in seinen Texten kommunizieren. Die Maske spricht für sich.
Scheinbar und, ist da was.
Genau. Und mehr brauchen wir erstmal nicht zu wissen, weil für mich war es auch wichtig, dass die Menschen mich nicht auf das reduzieren, woher ich komme oder was ich alles schon gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe, sondern was sie hören und fühlen.
Mhm.
Ja, unabhängig davon, wie ich aussehe und wie gesagt, was ich in meinem Leben schon gemacht habe.
Auf zweite Chance sagst du auch, du trägst sie für Mama und für dich, die Maske. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, Hokus-Pokus-Festival war das, hast du ein bisschen durchklingen lassen, dass der Moment gegebenenfalls näher rückt, dass du sie abziehst oder darüber nachdenkst, sage ich jetzt mal. Das hast du auch schon mal in einem Interview, jetzt auch schon ein, zwei Jährchen her, glaube ich mal, gesagt, dass irgendwann dieser Punkt kommen könnte. Mhm. Jetzt hast du Gründe aufgezählt, warum du sie trägst. Warum würdest du diese Gründe quasi zur Seite legen und sagen, okay, jetzt ist der Moment da, es zu machen?
Also erstmal werde ich sehr oft geleakt. Ja, also die Menschen, ich war kein unbeschriebenes Blatt, man sehr so. Und viele Menschen glauben, in, was weiß ich, Lives oder irgendwie was sagen zu müssen, irgendwie meinen Namen darunter schreiben zu müssen. Und es ist so vollkommen unsinnig. Oder ein paar Jungs haben da mich in so einem Rap aufgenommen und dann so, ja, einfach nur dumm. Ja, kann ich nicht verstehen. Aber das ist die eine Seite, also ich glaube, früher oder später wird das sowieso nicht mehr einzudämmen sein.
Mhm.
So. Und die andere Seite ist, also jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, und ich hätte es vorher nie gedacht, dass es so ist, und wäre dieser Grund nicht da, dann weiß ich auch nicht, ob ich sie jemals abnehmen würde. Aber es hat live-performance-technisch, also ich performe 30-40% schlechter, wie wenn ich zu Hause am Klavier sitze und keine Maske aufhabe.
Krass.
Weil, also weiß nicht, die Menschen, ob die sich das vorstellen können, aber mit diesen In-Ears, wenn da die Maske drauf reibt und dann noch die Dings drauf reibt, hat man immer so störende Nebengeräusche. Erstens, das fühlt sich immer irgendwie komisch an. Man hat so leichte Gänseschauer immer, weil irgendwas im Ohr, so wie wenn jemand ins Ohr pustet, denkst du immer, irgendwas stimmt hier nicht.
Der tanzt ja gar nicht.
Ja. Und beim Einatmen, ich schneide mir die Nase nach dem Auftritt, hängt eine ganze Fusselfabrik drin, ja, von diesen Wollflusen, die mir in die Nase. Ab und zu verschlucke ich mich, weil da irgendein Fussel beim Einatmen von der Maske mir in den Rachen gezogen wird. Und es lenkt mich sehr ab beim Singen. Also ich kann mich nicht wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, was mich stört, weil ich würde gerne den Menschen wirklich das ganze Gefühl geben, dass ich in mir trage und dass ich auch auf der Bühne irgendwie fühle, und was mich noch ein bisschen hindert. Und zum anderen aber auch ist mir aufgefallen, ich kann nicht so viele Menschen erreichen mit der Maske. Mhm. Also die Maske schreckt ab sehr viele Menschen, die ich trotzdem gerne erreichen würde. Und ob es nun im Radio ist, wo wir uns vorstellen, oder Fernsehanfragen kommen, ist immer, ja, das ist alles cool und wir sind sehr interessiert, aber das mit der Maske, weil klar, diese Maske ist keine künstlerische Maske, wie jetzt ein Crow oder ein Sido irgendwie hatte. Das ist eine Sturmhaube. Ja, die ziehen Kriminelle auf, die irgendwelche Menschen, die anderen Menschen wehtun, irgendwelche Sondereinsatzkommando, die andere Menschen töten irgendwie. Sowas kann ich schon verstehen, dass da auch die Öffentlich-Rechtlichen sagen, hey, mal vorsichtig sein, weil unser Publikum möchte das nicht sehen. Ich selbst wüsste nicht, ob ich das für meine Kinder wollte, ja. Ich meine, jetzt, ich weiß, wie ich bin und was ich für Texte und was ich für Messages ich versuche zu vermitteln, aber so auf den ersten Blick, wenn ich so jemanden sehen würde, würde ich erstmal zu meinem Kind sagen, schalt das mal weg. Komm, jetzt mach das mal aus, was sind das da überhaupt? Du würdest direkt mal ein Passwort eingeben, damit es geschützt ist, ja, so. Von daher kann ich es verstehen, aber das ist halt auch einer der Gründe, die mich daran hindert, noch mehr Menschen zu erreichen. Und das würde ich gerne. Ich würde gerne jedem Menschen, der etwas mit meinem Gefühl anfangen kann, erreichen, ohne dass ich ihn vorher abschrecke mit meinem Aussehen, mit der Maske. Ja, die einfach sehr brutal wirkt, wie mir jetzt in den letzten Jahren einfach bewusst auch geworden ist. Und wenn ich mich selbst sehe in Interviews oder in auf der Bühne, ja, denke ich mir auch erst immer, es kommt, oder in meinen TikToks denke ich mir, es kommt ein bisschen assi, ja, so mit der Maske. Das ist schon so ein bisschen seltsam. Ja, vielleicht hätte ich mir da was anderes einfallen lassen sollen.
Also anzupassen quasi, irgendwie so, ne? Also Core hat ja auch ganz viele verschiedene Masken zum Beispiel oder
jetzt nach dieser Form. Maske mit einer, was weiß ich, mit einer Elefantenmaske oder irgendwie sowas zu kommen.
Nee, ich meine schon Sturmhaube, aber halt nicht so, unbedingt nicht Wolle, wo dir quasi kompletter Fusselherd quasi im Gesicht oder im Rachen quasi hängen bleibt, sondern irgendwas.
Naja, es würde trotzdem brutal auf die Menschen wirken, ja. Und ob ich mir jetzt da noch zwei Herzen drauf mache und ein Jesuskreuz, ja, so. Das,
am Ende bleibt es eine Sturmhaube.
Am Ende bleibt es eine Sturmhaube. Und am Ende ist sie behaftet mit Gewalt, mit Tod, mit Ungerechtigkeit und mit Terror, ja. Und da kann ich verstehen, dass die Menschen sagen, also ich habe genug, wenn ich die Nachrichten anschalte, ich brauche das nicht noch, wenn ich irgendwie in meiner Freizeit ordentliche Musik hören will. Junge, zieh die Maske ab und dann können wir mal drüber reden. Ja, was Von
daher. Du hast gemeint, du willst mehr Menschen erreichen. Was mir aufgefallen ist auf jeden Fall auch, ist deine unglaubliche Nähe zu Fans, zu der Community. Abgesehen davon, dass was in den Kommentarbereichen abgeht, quasi, dass sich da Leute unfassbar krass öffnen und wirklich ihr Herz ausschütten. Umarmung, du gehst nach den Konzerten immer noch mal runter, Autogramme gibst du. Du bist in Streams, wo drei Leute irgendwie da sind, nur weil der Mensch auf deinen Song reagiert und bleibst dann einfach ein bisschen und hängst mit dem ab quasi. Warum ist dir das so unglaublich wichtig? Und gleich angeschlossen die Frage, wo wir vorhin hatten, wie lange glaubst du, kannst du das aufrechterhalten?
Haha, immer. Also ich hatte es jetzt, wir sind ja jetzt in einer Größe irgendwie so bei knapp 4000 Menschen angekommen und mein Team sagt mir so, du kannst nicht mehr in die Menge gehen. Ja, ich gehe einfach von der Bühne und gehe in die Menge. Weil natürlich kann ich das, die Menschen sind da, ich bin da, was hindert uns zusammenzukommen, ja. So, die Menschen haben Strapazen auf sich genommen, um mich zu besuchen und wer bin ich, wenn ich mich da oben auf der Bühne für etwas Besseres halte und sage, ich bin zu groß oder zu, ach, das ist alles, das, ich kann mit sowas nichts anfangen. Von daher, für mich gehört das dazu, ja, ich bin einer von ihnen. Also wieso soll ich nicht mit ihnen zusammen dastehen, sprechen, ihnen Autogramme geben? Ich will keine Schlange haben oder keinen abgesperrten Bereich, wo irgendwie Menschen sich anstellen müssen und dann irgendwie betteln müssen, dass sie mit mir irgendwas kriegen, sondern ich komme runter und der, wo will, der will, komm her in meine Arme, du willst gar, klar, tut mir auch gut, ja, dann komm, drücken wir uns, dann geht's weiter. Ja, so, das finde ich einfach schön und gibt mir auch sehr viel. Ja, so der Kontakt mit den Menschen, die kommen und mich fühlen, das ist sehr wichtig für mich und das werde ich niemals aufhören. Also jetzt haben wir auch, wie gesagt, mein Team hat betend dagestanden, hat bitte nett, komm, wir machen Alternativvorschläge für dich oder mach eine halbe Stunde. Aber ich bin tatsächlich bis der Letzte sein Foto hat und letztes Jahr haben wir es auch dann noch vor der Halle weitergemacht, ja, wenn die Veranstalter dann sagen, ey, komm Junge, jetzt nach 2,5 Stunden, jetzt bitte, meine Leute wollen Feierabend machen, verstehe ich auch, ja, so, das ist fair und dann machen wir eben draußen weiter, ja, aber mir ist es wichtig, bis der Letzte, der wirklich dasteht und wartet und irgendwie in der Menge dann da ist und irgendwie etwas von mir haben möchte, dass ich ihm das auch geben kann, weil ich kann es ihm geben. Mhm. Ja, so, was hindert mich daran? Dann schlafe ich halt eine Stunde oder zwei weniger oder schlafe im Auto dann nochmal zwei Stündchen. Aber ich glaube, das ist wertvoller und wichtiger als ja, die paar Stunden Schlaf oder die meine Sicherheit, wie sie immer sagen, ja, ich kann auf mich selbst aufpassen. So. Und da wird schon jemand sein, der in der Menge da irgendwie... Ich habe eine ziemlich herzliche Fanbase und habe ich keine Angst davor.
Sehr gut. Ein letzter Punkt noch, weil der auch auf deinem Album Thema ist und einfach natürlich auch in deinem Leben. Und jeder, der dich schon irgendwie mal mitbekommen hat, weiß das auch. Deine Tochter Lizzie ist Fels in der Brandung. Du hast sie auf dem Lollapalooza auf die Bühne geholt, auch mit einer kleinen Sturmmaske drauf. Sie hat auch eine kurze Ansage an die Fans gemacht, quasi Hallo und Tschüss gesagt. und dir war es wichtig, dass sie auch mal versteht, was deine Arbeit Menschen bedeutet. So.
Genau.
Und für wen du da singst. Wie sehr hat sie verstanden, was Papa macht und was das auch für euch bedeutet, also für eure Beziehung?
Also heute hat sie es sehr gut verstanden. Sie dürfte jetzt, wie viel Uhr haben wir? Haben wir schon nach 4? Dann dürfte sie nämlich jetzt zu Hause sein und fleißig üben, ja, weil sie mich in ein paar Tagen besuchen kommt und dann möchte sie mit mir singen. Oh. Wir haben jetzt geübt, jetzt immer per WhatsApp-Call. Mhm. Und ja, sie wächst, sie ist damit aufgewachsen jetzt. Ja, und sieht das. Viele ihrer Erzieher und Erzieherinnen kennen mich und finden das toll, was ich mache. Und das kriegt sie zu spüren, sodass das, glaube ich, für sie eine tolle Sache geworden ist. Selbstverständlich ist es immer mit ein bisschen Schmerz verbunden, weil wir ohnehin ist ja offenkundig, dass ich mit der Mama in zwei unterschiedlichen Haushalten wohne. Und genau, aber wir sind eine Familie nach wie vor, ja, auch wenn wir nicht mehr so sind, wie wir mal waren, ja. Aber das wird immer eine Familie bleiben auch und das leben wir auch Lizzie vor. Und von daher, glaube ich, hält sich das noch in Grenzen, aber trotzdem bin ich viel unterwegs, bin viel im Studio und manchmal bleibt neben unseren wirklich jeden abendlichen Calls, die wir machen, also wir telefonieren jeden Abend, da kommt kein Tag dazwischen, ist man als Kind natürlich irgendwie, und gerade als junges Kind, in dem Gefühl, dass man mehr haben möchte von seinem Papa, ja, und ein bisschen mehr irgendwie, also sieht's bei ihren Freundinnen, die sind doch auch zu Hause zusammen, und dann kommt der Papa abends nach Hause und dann wird er zusammen gefrühstückt am Wochenende, und es ist verständlich, dass sie danach sucht und dieses Gefühl verstärkt möchte. Ich versuche es in gemeinsamen Urlauben, die wir machen, dann zu aufzufangen. Und aber sie liebt es, was ich mache jetzt auch. Also so, man sieht es, wenn sie meine Videos schauen möchte oder ein paar von meinen Songs sind ihre Lieblingssongs dann, und dann tanzt sie wie eine Ballerina dazu im Wohnzimmer rum. Und dann sagt sie, Papa, sing für mich. Und dann sing ich, und dann macht sie ihre Pirouetten. Ein kleiner Engel, ja. Und
Schön. Ja. Ich will dich gleich entlassen, weil du musst noch auf die Bühne, sind noch ein paar Vorbereitungen zu treffen und so weiter und so fort. Aber vielleicht noch kurz für die Leute da draußen, was kommt noch? Auf was darf man sich noch freuen, außer natürlich dich auf Tour zu besuchen? Einer von euch Tour.
Album kommt am 4.10. Und
legst du schon auf
zwei? Dringend zu empfehlen. Ja. Für jeder, der noch keins hat, schnapp zu. Ja, solange der Vorrat dann noch da ist.
Okay, und blickst du schon auf 2025?
Ja, also ich habe vor, jedes Jahr eine Tour zu spielen, weil mein Output ist relativ groß, Gott sei Dank. Ich mache sehr gerne Musik und deshalb entstehen auch sehr viele Songs. Und wir haben viele Songs. Wir hätten jetzt schon ein Album für nächstes Jahr, theoretisch. Mhm. Von daher hoffe ich, dass es den Menschen so gut gefällt, dass sie nächstes Jahr dann wiederkommen. Und dann haben wir nächstes Jahr für Sie auch ein neues Album und eine neue Tour.
Sehr schön. Freut mich sehr auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Das hier ist Deutsche Media. Ihr findet uns überall. YouTube, Radio, ARD Mediathek, TikTok, Instagram. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. 1986. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast. Du hast gleich noch letzte Worte. Mein Name ist Simon, und nicht vergessen.
Halt dich fest, wenn du fällst, und lass los, wenn du fliegst. Mach dir Mut, mach wie ich, weil uns rechts hier besiegt die Welt. Fünf Fuß unter Wasser geboren, doch ich geb niemals auf, doch ich geb niemals auf.
Vielen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gehören dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und meine letzten Worte, passt auf euch auf. Und wenn ihr herzlich seid, bleibt, wie ihr seid.
Mein Lieber, vielen Dank, vielen Dank. Falls ihr noch mehr Bock auf Musik habt, in der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts in der Kategorie Musik entdecken. Checkt das gerne mal aus.